Der Reihe.
So, da wird er mit der BR 118905. Ihr bekommt
Länge 1408. Ich starte mit Stoppe mit Stoppe.
Hannah Arendt erläutert die Krise der Erziehung. Ein Beispiel von Progress of Education in den USA 73. Holla, das ist ein bisschen lang. 73-52. Ich spule dann wahrscheinlich gleich nochmal zurück.
Das Nachtprogramm will Sie, meine Damen und Herren, heute mit einem Vortrag über die Krise in der Erziehung bekannt machen, den die Philosophin Hannah Arendt vor ein paar Monaten in Bremen gehalten hat. Frau Arendt, daran möchte ich erinnern, ist Ihnen wahrscheinlich bekannt als die Verfasserin des wichtigen, ja, dank seiner Treffsicherheit entscheidenden Buches über Formen und Ursprünge totaler Herrschaft, das im Europa Verlag in Frankfurt erschien. So sieht sie in den Gelenken der Politik die Krise, die heute die Gesellschaft überall ergriffen hat. Und von hierher verfolgt sie die Formen, in denen sich die Krise auch auf die Erziehung ausdehnen konnte. Also spricht Frau Arendt als die politische Denkerin, die sie ist, und findet eben darum neue Maße, die an die Erziehung anzulegen sind und die, wenn sie wollen, die Pädagogen aufnehmen können. Es hat wenig Sinn, etwas von dem vorwegzunehmen, was Sie gleich hören werden. Dennoch möchte ich ein paar Grundsätze, die nachher hergeleitet werden, aus dem einen Grunde nennen, weil sie zeigen, wie politisches Denken jeder Pädagogik den befreienden, klärenden Akzent geben kann. Die Autorin sagt, entscheidend in der Erziehung ist der Sinn für das Neue. Die Kinder sind die Neuen. Aber die Gesellschaft, in die sie hineinwachsen sollen, bleibt niemals, was sie ist. Deshalb müssen die Eltern, die Erziehenden, beide Verantwortungen übernehmen. Die für das Werden der Kinder und die für den Weiterbestand der Welt. Eben deshalb aber dürfen die Kinder nicht zu früh der Welt, der Öffentlichkeit ausgesetzt werden. Und sei es nur die Öffentlichkeit der von der modernen Erziehung so beliebten, weitgehenden Selbsterziehung der Kinder. Gerade um des Neuen willen, so ist der Schluss von Frau Arendt, dass die Heranwachsenden erst allmählich erfahren sollen, muss die Erziehung der Kinder konservativ sein. In der Politik hingegen könne eine konservative Haltung, die die Welt so lassen möchte, wie sie ist, und sie nicht zu verbessern wünscht, nur ins Verderben führen. Da aber, oder besser, obwohl die Welt aufs Neue immer wieder einzurenken ist, darf nun die Politik auch nicht einfach aufs Verändern aus sein nach jenen Generalplänen, bei denen sich immer wieder die Notwendigkeit ergibt, zu versichern, alles dies, was sozial nötig ist, werde sich noch ergeben, nur nicht in 20, nicht in 40 Jahren, wohl aber in noch einmal 40 Jahren, vielleicht. Da finden sich dann, wie bei dem marxistischen Vollkommenheitsplan, immer wieder totale Herrschaften, die von Gewalttat zu Gewalttat jene Versicherung erneuern. In Sowjetrussland geschah es schon 40 Jahre lang. Frau Arendt nennt es die Macht des Menschen, automatische Prozesse anzuhalten. So ist sie, das zeigt sich in ihrer soeben bei R. Pieper München erschienenen Broschüre, die ungarische Revolution und der totalitäre Imperialismus, kritisch gegen allen Kollektivismus, jedoch darum keineswegs bereit, einfach einen Konservatismus hochzupreisen. Anders in der Erziehung. Dazu bitte hören Sie jetzt Hannah Arendt.
Ich möchte Ihnen von Anfang an sagen, dass ich von Beruf nicht Pädagogen bin und Ihnen also hier etwas sagen werde, über etwas sprechen werde, wovon ich im Sinne der Experten gar nichts verstehe. Denn was mich an der Frage der Erziehung interessiert, ist die Tatsache, dass sie wenigstens in Amerika zu einem politischen Problem ersten Ranges geworden ist, über das nahezu täglich in den Tageszeitungen referiert wird. Ich werde also zu Ihnen auch noch von einem Erfahrungshintergrund her sprechen, der Ihnen sicher in vielem fremd ist und auf dessen Einzelheiten ich hier auch nicht eingehen will. Ich will mich darauf verlassen, dass Ihnen eines an all dem sicher nicht fremd ist. Und das ist die Tatsache der Krise selbst. Denn die Krise in der Erziehung, die wir in der Tat am besten in Amerika beobachten können, ist ja nur ein besonderer Aspekt der allgemeinen Krise, in welche die moderne Welt überall und auf nahezu allen Lebensgebieten geraten ist. Wobei es eigentlich selbstverständlich ist, dass diese Krise sich in jedem Lande anders zeigt, andere Bereiche ergreift, andere Formen annimmt. Immer liegt es nahe zu meinen, man habe es mit einem historisch und national begrenzten, spezifischen Problem zu tun, das nur die Betroffenen angeht. Gerade diese Meinung hat sich in unserer Zeit immer als Irrtum herausgestellt. Allgemein scheint zu gelten, dass was in einem Lande in unserem Jahrhundert möglich und wirklich ist, in nahezu jedem anderen in absehbarer Zeit zumindest auch möglich werden kann. Nun, abgesehen von diesen handgreiflichen Gründen, die es für moderne Menschen geraten erscheinen lassen, das, denn Gott sei Dank, wir sind nicht so, auf ein Minimum zu beschränken, gibt es noch einen weniger handgreiflichen, aber nicht weniger schwerwiegenden Grund, sich mit einer Krisensituation zu beschäftigen, die nicht unbedingt die eigene ist. Und das ist die Chance, gerade aufgrund der Krise, welche die Fassaden wegreißt und die Vorurteile vernichtet, dem nachzufragen und nachzudenken, was sich in ihr von dem Wesen der Sache selbst offenbart. Der Verlust von Vorurteilen heißt ja nur, dass wir die Antworten verloren haben, mit denen wir uns gewöhnlich behelfen, ohne auch nur zu wissen, dass sie ursprünglich Antworten auf Fragen waren. Eine Krise drängt uns auf die Fragen zurück und verlangt von uns neue oder alte Antworten, auf jeden Fall aber unmittelbare Urteile. Eine Krise wird zu einem Unheil, wenn wir auf sie mit dem schon Geurteilten, also mit Vorurteilen, antworten. Ein solches Verhalten verschärft nicht nur die Krise. Sie bringt uns auch um die Erfahrungen des Wirklichen und um die Chance der Besinnung, die gerade durch Krisen gegeben sind. So sehr sich in einer Krise nun etwas Allgemeines zeigt, so wenig kann man das Allgemeine je ganz und gar aus den konkreten und spezifischen Umständen lösen, unter denen es zum Vorschein kommt. Mag die Krise in der Erziehung auch alle Welt betreffen, so bleibt doch für sie charakteristisch, dass wir ihre extremste Form gerade in Amerika finden, schon darum, weil vielleicht nur in Amerika eine Erziehungskrise zu einer wirklich politischen Tatsache werden konnte. Erziehung nämlich spielt in Amerika eine andere und gerade politisch ungleich wichtigere Rolle als in anderen Ländern. Technisch lässt sich diese Tatsache natürlich leicht daraus erklären, dass Amerika immer ein Einwanderungsland gewesen ist. Es ist offensichtlich, dass die ungeheuer schwierige, nie ganz und doch immer über erwarten glückende Einschmelzung fremdester Volksteile nur über die Schulen die Erziehung und Amerikanisierung der Kinder der Einwanderer vonstatten gehen kann. Da für diese Kinder das Englische zumeist nicht Muttersprache, sondern Schulsprache ist, muss die Schule hier offenbar Funktionen übernehmen, die in einem Nationalstaat selbstverständlich Aufgabe des Elternhauses sind. Viel entscheidender aber für unsere Überlegungen ist die Rolle, welche die ständige Einwanderung selbst im politischen Bewusstsein und in der Verfassung des Landes spielt. Denn Amerika ist nicht einfach ein Kolonialland, das Einwanderer braucht, um der Besiedlung des Landes willen, dessen politische Struktur aber hiervon unabhängig ist, Für Amerika ist immer das konstitutiv gewesen, was heute noch auf jedem Dollarschein steht, nämlich der Novus Ordo Seclorum, die Neuordnung der Welt. Die Einwanderer, die Neuankömmlinge, verbürgen dem Lande, dass es selbst eine Neuordnung darstellt. Der Sinn der Neuordnung, der Gründung einer neuen Welt gegen die alte, war und ist die Abschaffung von Armut und Knechtschaft. Wobei aber das Großartige darin besteht, dass ursprünglich dies Neue sich nicht, wie es sonst bei der Verwirklichung politischer Utopien der Fall zu sein pflegt, gegen die Außenwelt abschließt, um ihr ein in sich vollendetes Modell entgegenzustellen und auch nicht dazu dienen soll, imperiale Herrschaftsansprüche geltend zu machen oder den anderen als Evangelium gepredigt zu werden. Die Beziehung zur Außenwelt stellte sich von Anfang an vielmehr dadurch her, dass die Republik, welche Armut und Knechtschaft abschaffen wollte, alle Armen und Geknechteten der Erde willkommen hieß. In den Worten von John Adams aus dem Jahre 1765, also vor der Revolution und vor der Unabhängigkeitserklärung, ich zitiere es Ihnen auf Englisch und ich hoffe, Sie verstehen es, es ist ganz einfach. I always consider the settlement of America is the opening of a grand scheme and design in Providence for the illumination and emancipation of the slavish part of mankind all over the earth. Dies ist der Grundwille oder das Grundgesetz, nach dem Amerika seine geschichtliche und politische Existenz angetreten hat. Der außerordentliche Enthusiasmus für das Neue, der nahezu allen Aspekten des amerikanischen Alltags lebendig ist, hätte es vermutlich auf jeden Fall mit sich gebracht, dass man den durch Geburt Neuankömmlingen, also den Kindern und jungen Menschen, welche die Griechen ja auch schlechtweg die Neoi nannten, die Neuen, eine größere Aufmerksamkeit zuwandte und eine größere Bedeutung zuschrieb als anderswo. Hinzu kommt aber noch, und dies ist für die Bedeutung gerade der Erziehung entscheidend geworden, dass dies Pathos des Neuen, wenn es auch älter ist als das 18. Jahrhundert, sich doch begrifflich und politisch erst in diesem entwickelt hat. Dadurch setzte sich von vornherein ein rousseauisch gefärbtes und von Rousseau auch direkt beeinflusstes Erziehungsideal durch, indem Erziehung ein Mittel der Politik wurde und die politische Tätigkeit selbst als eine Form von Erziehung verstanden wurde. Die Rolle der Erziehung in allen politischen Utopien nun seit dem Altertum spielt, zeigt, wie nahe es liegt, die Erneuerung einer Welt mit den von Geburt und Natur Neuen beginnen zu lassen. Was die Politik anlangt, so liegt hier natürlich ein schwerer Missgriff vor. Anstatt sich mit seinesgleichen zu einigen, die Anstrengung des Überzeugens auf sich zu nehmen und das Risiko zu laufen, dies nicht leisten zu können, greift man mit der absoluten Überlegenheit des Erwachsenen ein und versucht, das Neue dadurch zustande zu bringen, dass man ein fait accompli schafft. Also so tut, als sei das Neue bereits da. Daher ist auch in Europa die Vorstellung, dass man mit den Kindern anfangen müsse, wenn man neue Verhältnisse schaffen wolle, doch vor allem das Monopol von umstürzlerischen und in ihrer Gesinnung tyrannischen Bewegungen geblieben, die dann, wenn sie an die Macht kamen, die Kinder den Eltern wegnahmen und sie einfach indoktrinierten. Sie kennen alle diese Verhältnisse aus der Erinnerung und aus der Erfahrung nur zu gut. In der Politik kann Erziehung keine Rolle spielen, weil wir es im Politischen immer mit bereits Erzogenen zu tun haben. Wer erwachsene Menschen erziehen will, will sie in Wahrheit bevormunden und verhindern, politisch zu handeln. Da man Erwachsene nicht erziehen kann, hat daher das Wort Erziehung einen üblen Klang in der Politik. Man gibt vor zu erziehen, wo man zwingen will und sich scheut, Gewalt zu gebrauchen. Wem es damit ernst ist, durch Erziehung, und das heißt weder mit Gewalt und Zwang noch durch Überredung, eine neue politische Ordnung zu schaffen, der muss die furchtbare platonische Konsequenz ziehen, alle älteren Menschen aus der zu gründenden Stadt zu verweisen. Aber auch die Kinder, die man zu den Bürgern eines utopischen Morgen erziehen will, schließt man in Wahrheit aus der Politik aus. Indem man sie auf etwas Neues vorbereitet, schlägt man den Neuankömmlingen ihre eigene Chance des Neuen gerade aus der Hand. All dies nun ist in Amerika keineswegs der Fall. Und gerade das macht es so schwer, diese Fragen dort richtig zu beurteilen. Die politische Rolle, welche die Erziehung in einem Einwanderungsland faktisch spielt, die Tatsache, dass man durch die Schulen nicht nur die Kinder amerikanisiert, sondern auch auf die Eltern einwirkt, dass man also hier in der Tat aus einer alten Welt löst und in eine neue hineinführt, legt die Illusion nahe, man baue durch Erziehung der Kinder eine neue Welt. In Wahrheit verhält es sich natürlich anders. In die Welt, in die auch in Amerika die Kinder hineingeführt werden, ist eine alte, das heißt vorgegebene, von den Lebenden und Toten erstellte Welt, die nur für diejenigen neu ist, die neu in sie hineinkommen, durch Geburt oder durch Einwanderung. Aber die Illusion ist hier stärker als die Realität, weil sie direkt der Grunderfahrung des Amerikanischen entstammt, der Erfahrung, dass man eine neue Welt gründen kann, und zwar in vollem Bewusstsein eines historischen Kontinuums. Denn das Wort neue Welt empfängt seinen Sinn von der alten Welt, die man bei aller sonstigen Bewunderung politisch negiert, weil sie keinen Ausweg gefunden hat, wie ich schon sagte, für Armut und Knechtschaft. Wie verhängnisvoll die Folgen dieser Illusion sein können, hat sich erst kürzlich an den Vorkommnissen in den Südstaaten anlässlich des Negerproblems gezeigt. Ich nehme an, Sie wissen davon. Hier hat die Washington-Regierung eingegriffen in der richtigen Erkenntnis, dass die Zustände dort nicht sowohl unhaltbar als verfassungswidrig sind. Aber wie hat sie eingegriffen? Um eine radikale Änderung zu schaffen, also eine durchaus neue Ordnung der Dinge, hat sie mit den Kindern und den Schulen begonnen, wobei allen Beteiligten wieder bewusst und unbewusst die alte rousseausche Vorstellung vorschwebte, dass man eine neue Welt dadurch begründen könne, dass man sie innerhalb der Welt der Kinder, also in der Schule, gleichsam im Modellmaßstab errichtet und hofft, sie werde sich nun so natürlich und automatisch weiterentwickeln, wie die Kinder heranwachsen. Die Sache klappt natürlich nie, weil ja die Regierung weder die Absicht noch die Mittel hat, die Kinder ihren Eltern wegzunehmen oder irgendjemanden zu terrorisieren oder zu indoktrinieren. Da es ihr misslungen ist, die Erwachsenen zu überzeugen, hat sie, ohne sich natürlich darüber klar zu werden, einfach die Kinder mit einem Problem konfrontiert, das die Erwachsenen zu lösen nicht imstande sind. Was aber die Erziehung selbst nun anlangt, so hat die Illusion, die dem Pathos des Neuen entspringt, in unserem Jahrhundert noch erheblich ernstere Folgen gehabt. Sie hat es vor allem ermöglicht, dass der ganze Komplex moderner Erziehungstheorien, der ursprünglich aus Mitteleuropa stammt und in dem in wunderlicher Weise Sinn und Unsinn durcheinanderstrudeln, hier unter dem Banner einer fortschrittlichen Erziehung, der sogenannten Progressive Education, eine radikalste Revolutionierung des gesamten Erziehungssystems bewirkt. Was in Europa Experiment blieb, hier und da an einzelnen Schulen und Landerziehungsheimen ausprobiert wurde, um sich dann teilweise auch in größerem Maßstab spürbar zu machen, hat in Amerika vor etwa 25 Jahren gleichsam von einem Tag zum anderen alle Traditionen von Lehr- und Lernmethoden über den Haufen geschmissen. Ich will Ihnen das im Einzelnen nicht schildern. Entscheidend ist, dass um irgendwelcher guter oder schlechter Theorien willen man einfach alle Regeln des gesunden Menschenverstands beiseite schob. Und solch ein Vorgang ist immer, sicher aber in einem Lande, das im Politischen sich so weitgehend auf seinen Common Sense, auf seinen gesunden Menschenverstand verlässt, von großer Bedeutung. Wo immer in öffentlichen Fragen der gesunde Menschenverstand versagt oder auf Antworten verzichtet, haben wir es mit einer Krise zu tun. Denn der gesunde Menschenverstand ist eigentlich, wie es im alten Deutschen heißt, jener Gemeinsinn, le sens commun, der Common Sense, im Deutschen der Gemeinsinn, im 18. Jahrhundert haben sie es noch, durch den wir in eine uns allen gemeinsame Welt eingepasst sind und mit dessen Hilfe wir uns in ihr bewegen. Der Schwund des gesunden Menschenverstandes in der Moderne ist das sicherste Anzeichen der Krise. In jeder Krise geht ein Stück gemeinsamer Welt verloren. Das Versagen des Gemeinsinns zeigt wie eine Wünschelrute an, wo ein solcher Einsturz passiert ist. Jedenfalls ist die Antwort auf die Frage, warum Johnny das Lesen nicht lernen kann, wie der Titel eines berühmten Bestsellers in Amerika lautet, oder auf die allgemeinere, warum der Lernstandard der durchschnittlichen amerikanischen Schule so sehr hinter dem durchschnittlichen Standard in eigentlich allen europäischen Ländern zurückbleibt, leider nicht, dass dies Land eben jung sei und noch nicht die Standards der alten Welt erreicht habe, sondern im Gegenteil, dass dies Land in diesem einen Bereich das Fortgeschrittenste, das Modernste der Welt ist. Und dies gilt in einem doppelten Sinne. Nirgends sind die modernsten Probleme der Massengesellschaft für den Erziehungsbereich so akut geworden und nirgends sonst hat man sich so kritiklos den modernsten Theorien auf dem Gebiet der Pädagogik unterworfen. Die Krise in der Erziehung in Amerika ist also einerseits die Bankrotterklärung der Progressive Education und sie ist andererseits so außerordentlich schwer zu reparieren, weil sie unter den Bedingungen und Anforderungen der Massengesellschaft entstanden ist. In diesem Zusammenhang müssen wir noch eines anderen, allgemeineren Faktors gedenken, der die Krise in der Erziehung zwar nicht verursacht hat, sie aber doch ungewöhnlich verschärft. Sie wissen natürlich, dass der Begriff der Gleichheit im amerikanischen Leben eine einzigartige Rolle spielt und immer gespielt hat. Es handelt sich dabei um sehr viel mehr als um die Gleichheit vor dem Gesetz. Mehr auch als um die Einebnung der Klassenunterschiede. Um mehr sogar als um die Gleichheit, die in der sogenannten Equality of Opportunity zum Ausdruck kommt, wiewohl ihr in unserem Zusammenhang eine gewisse Bedeutung zukommt, weil ein Recht auf Erziehung amerikanischer Auffassung nach zu den unabdingbaren Menschenrechten gehört. Dies Letztere ist ausschlaggebend geworden für die technische Struktur des Schulsystems, indem es eine höhere Schule im europäischen Sinne nur als die sogenannten Preparatory School, also als Privatschulen, meistens Landerziehungsheime auf dem Lande gibt. Da das schulpflichtige Alter bis zu 16 Jahren reicht, muss jedes Kind zwangsmäßig die High School, also die höhere Schule, besuchen, die infolgedessen im Grunde eine Art erweiterter Volksschule ist. Dies Ausfallen der höheren Schule hat zur Folge, dass die Vorbereitung für das Studium erst im College geleistet werden kann, dessen Lehrplan infolgedessen an chronischer Überlastung leidet. Auf den ersten Blick möchte man nun vielleicht meinen, dass diese Anomalie an europäischen Verhältnissen gemessen, im Wesen einer Massengesellschaft liegt, in der Erziehung eben nicht mehr ein Privileg der begüterten Klassen ist. Ein Blick auf England, das bekanntlich in den letzten Jahren ebenfalls allen Klassen der Bevölkerung die höhere Schule geöffnet hat, mag darüber belehren, dass dies nicht der Fall ist. Denn dort hat man einfach am Ende der Grundschule jenes gefürchtete Examen 11 plus im 11. Lebensjahr eingeschaltet, durch das man ca. 10% der Schulpflichtigen als für eine höhere Erziehung geeignet auswählt. Die Rigorosität im 11. Lebensjahr, die Rigorosität dieser Auslese ist auch in England nicht widerspruchslos hingenommen worden. In Amerika aber wäre sie schlechterdings unmöglich. Denn was in England erzielt wird, ist offenbar wieder die Heranbildung einer Oligarchie. Diesmal nicht des Reichtums und nicht der Geburt, sondern der Begabung. Das aber heißt, auch wenn man sich dies in England nicht so klar machen sollte, dass das Land auch unter einer sozialistischen Regierung so regiert werden wird, wie es seit eh und je regiert worden ist, nämlich weder monarchisch noch demokratisch, sondern oligarchisch oder aristokratisch. Das Letztere, falls man der Ansicht ist, dass die Begabtesten auch die Besten sind, was keineswegs ausgemacht ist. In Amerika würde man aber eine solche gleichsam physische Scheidung der Kinder in Begabte und Unbegabte für unerträglich halten. Sie widerspricht dem Prinzip der Gleichheit, dem Prinzip einer wirklich egalitären Demokratie. Was also die Krise in der Erziehung in Amerika so ungewöhnlich verschärft, ist die politische Verfassung des Landes, die ohnehin dahin drängt, den Unterschied zwischen Jungen und Alten, zwischen Begabten und Unbegabten. Ein Freund von mir sagte einmal, zwischen Kranken und Gesunden, zwischen Kindern und Erwachsenen, vor allem aber zwischen Schülern und Lehrern nach Möglichkeit auszugleichen und zu verwischen. Dass eine solche Ausgleichung nur auf Kosten der Autorität des Lehrers und auf Kosten der Begabten wirklich zustande kommen kann, ist offenbar. Ebenso offenbar aber ist, jedenfalls für jeden, der mit dem amerikanischen Erziehungssystem je in Berührung gekommen ist, dass diese in der politischen Verfassung des Landes begründete Schwierigkeit große Vorteile hat. Und zwar nicht nur menschlicher, sondern auch erzieherischer Art. Auf keinen Fall können diese allgemeinen Faktoren die Krise erklären, in der wir uns augenblicklich befinden, oder die Maßnahmen rechtfertigen, durch die sie heraufbeschworen worden ist. Diese Maßnahmen der Progressive Education lassen sich schematisch auf drei Grundüberzeugungen zurückführen, die Ihnen als solche alle bekannt sind, die alle im Zentrum der pädagogischen Auseinandersetzung stehen. Die erste ist, dass die Welt des Kindes bzw. die Gesellschaft, welche die Kinder unter sich bilden, eigenständiger Art ist und es ihr überlassen bleiben muss, sich möglichst selbst zu verwalten. Die Erwachsenen sind nur dazu da, bei dieser Verwaltung zu helfen. Die Autorität, die dem einzelnen Kind sagt, was zu tun und was zu lassen ist, liegt bei der Kindergruppe selbst. Was unter anderem zur Folge hat, dass der Erwachsene dem einzelnen Kind gegenüber hilflos und kontaktlos ist. Er kann ihm nur sagen, es könne tun, was es wolle und dann das Schlimmste verhüten. Gerade die normalen Bezüge zwischen Kindern und Erwachsenen, die sich daraus ergeben, dass alle Altersstufen der Menschen immer gleichzeitig und miteinander in der Welt sind, werden hier unterbrochen. So liegt es im Wesen dieser ersten Grundüberzeugung, dass sie nur mit der Gruppe und nicht mit dem einzelnen Kind rechnet. Was aber das Kind in der Gruppe nun betrifft, so ist es natürlich eher schlechter dran als zuvor. Denn die Autorität einer Gruppe, auch einer Kindergruppe, ist stets erheblich stärker und tyrannischer, als die strengste Autorität einer einzelnen Person je sein kann. Sieht man es aus dem Gesichtspunkt des einzelnen Kindes, so sind seine Chancen zu rebellieren oder etwas auf eigene Faust zu tun nahezu gleich null. Es befindet sich nicht mehr in einem sicher sehr ungleichen Kampf mit einem Menschen, der ihm zwar schlechten überlegen ist, gegen den es aber immerhin noch auf die Solidarität anderer Kinder, also seinesgleichen, rechnen darf, sondern es ist in der schlechterdings hoffnungslosen Situation der absoluten Minorität, in der es mit der absoluten Majorität aller anderen konfrontiert ist. Ich will Ihnen ein Beispiel geben, es klingt mir jetzt etwas abstrakt. Nehmen Sie an, früher sagten wir dem Kinde, jetzt ist Zeit schlafen zu gehen, jetzt gehst du zu Bett und Schluss. Jetzt ist das Kind in einer Gruppe und das Kindermädchen, das diese Gruppe leitet, sagt, jetzt gehen wir alle schlafen. Gegen dieses Jetzt gehen wir alle schlafen, gibt es keine Rebellion. Es gibt sozusagen kein Kind mehr auf der ganzen Welt, das nicht jetzt schlafen geht. Wenn das Kind sich herausstellt, hat es nicht nur mit der Kinderpflegerin zu tun, sondern es hat es zu tun mit diesem Wir, das erfahrungsgemäß, das geht alles in sehr freundlichen Formen vor sich, das erfahrungsgemäß natürlich unvergleichlich zwingender wirkt, als wenn der Vater sagt, jetzt gehst du schlafen, und das Kind entweder geht es schlafen oder es klettert aus dem Fenster. Dieses gerade kommt eigentlich kaum noch in diesen Gruppen vor oder nur mit Kindern, die also oder nur mit schwer erziehbaren Kindern. Dieses Beispiel, das ich Ihnen erwähnte, stammt von einem amerikanischen Psychologen, ursprünglich auch deutscher Abstammung, Bettelheim, der diesen Sachen nachgegangen ist, Psychiater, Psychologe ist. Es gibt sehr wenige erwachsene Menschen, die eine solche Lage, nämlich mit einem solchen Wir konfrontiert zu sein, aushalten, auch wenn sie nicht durch äußere Zwangsmittel unterbaut ist. Kinder sind dazu schlechterdings überhaupt nicht imstande. Man hat also die Kinder, als man sie von der Autorität der Erwachsenen emanzipierte, nicht befreit, sondern einer viel schrecklicheren Autorität unterstellt, der Tyrannei durch die Majorität. Das Resultat jedenfalls ist, dass die Kinder aus der Welt der Erwachsenen gewissermaßen ausgestoßen werden. Sie werden entweder auf sich selbst zurückgestoßen oder sie werden der Tyrannei ihrer eigenen Gruppe überantwortet, gegen die sie wegen ihrer zahlenmäßigen Übermacht nicht rebellieren, mit der sie wegen ihrer Kindlichkeit nicht resonieren und aus der sie auch nicht in eine andere fliehen können, da ja die Welt der Erwachsenen ihnen verschlossen ist. Die Reaktion der Kinder auf einen solchen Druck ist Konformismus auf der anderen und Haltlosigkeit auf der einen und Haltlosigkeit auf der anderen Seite. Eine andere Reaktion kann es natürlich gar nicht geben. Die zweite Grundüberzeugung, die in der modernen Krise fragwürdig geworden ist, bezieht sich auf das Lehren. Unter dem Einfluss der modernen Psychologie und der Lehren des Pragmatismus hat sich die Pädagogik zu einer Wissenschaft des Lehrens überhaupt entwickelt, und zwar so, dass sie sich von dem eigentlichen Lernstoff völlig emanzipierte. Ein Lehrer, so meinte man, ist ein Mann, der schlechterdings alles lehren kann. Seine Ausbildung ist das Lehren, nicht die Ausbildung in einem bestimmten Fach. Diese Meinung ist natürlich, wie wir gleich sehen werden, aufs Engste mit einer Grundüberzeugung über das Lernen gekoppelt. Jedenfalls hat sie zur Folge gehabt, dass die Fachausbildung der Lehrer, vor allem für die sogenannten höheren Schulen, seit Jahrzehnten aufs Schwerste vernachlässigt worden ist. Da die Lehrer ihr Fach nicht zu kennen brauchen, ist es nicht selten, dass sie der Klasse immer nur um eine Stunde an Wissen überlegen sind. Dies wiederum führt nicht nur dazu, das alles gilt nur für Highschools, nicht für College. Dies wiederum führt nicht nur dazu, dass die Schüler für das Lernen im Grunde auf sich selbst angewiesen sind, sondern dass die beste und legitimste Quelle der Autorität des Lehrers als der Person, die eben, wie man es dreht und wendet, doch mehr weiß und mehr kann als man selbst, sich nicht mehr geltend machen kann. Gerade den nicht autoritär gesinnten Lehrer also, der auf alle Zwangsmittel verzichten möchte, weil er sich auf seine persönliche Autorität verlassen kann, hat man unmöglich gemacht. Aber diese unheilvolle Rolle, welche die Pädagogik und die Lehrerseminare in der gegenwärtigen Krise spielen, war nur möglich aufgrund einer modernen Theorie über das Lernen. Diese war ganz einfach die konsequente Anwendung der in unserem Zusammenhang dritten Grundüberzeugung, welche die Neuzeit seit Jahrhunderten gehegt und die im Pragmatismus ihren systematischen begrifflichen Ausdruck gefunden hat. Die Grundüberzeugung, wie Sie alle wissen, lautet, dass man nur wissen und erkennen kann, was man selbst gemacht hat. Und ihre Anwendung auf die Erziehung ist ebenso primitiv wie einleuchtend. Sie besteht darin, das Lernen so weit wie möglich durch das Tun zu ersetzen. Der Grund also, warum man keinen Wert darauf legte, dass der Lehrer sein Fach beherrschte, war, dass man ihn zwingen wollte, die Tätigkeit des Lernens dauernd neu zu produzieren, damit er nicht, wie man meinte, totes Wissen weitergebe, sondern ständig zeige, wie es gemacht wird. Man wollte bewusst kein Wissen lehren, sei eine Geschicklichkeit einüben, als sei die Schule eine Lehre, in der man ein Handwerk lernt. Dabei legte man ferner besonderes Gewicht darauf, den Unterschied zwischen Spiel und Arbeiten so weit wie möglich zugunsten des Spielens zu verwischen. Man sah das Spielen als die lebendigste und dem Kinde angemessenste Form, sich in der Welt zu bewegen, als die einzige Art und Weise, die sich eigenständig aus der Kinderexistenz selbst entwickelte. Nur was spielend erlernbar ist, wird dieser Lebendigkeit gerecht. Die den Kindern eigentümliche Aktivität, so meinte man, liegt im Spielen. Und das Lernen im alten Sinne zwang das Kind, sich passiv zu verhalten, seine eigene spielerische Initiative aufzugeben. Der enge Zusammenhang zwischen diesen beiden Dingen, das Lernen durch Tun und das Arbeiten durch Spielen zu ersetzen, erhält unmittelbar am Beispiel des Sprachunterrichts. Das Kind soll die Sprache durch Sprechen, durch Tun also, und nicht durch Lernen von Grammatik und Syntax lernen.